Das Stadttheater in Gießen ist gleichfalls ein Fünf-Sparten-Betrieb. Man darf diesen getrost als Ort der Entdeckungen bezeichnen. Denn man hegt hier, abseits der Metropolen und der Feuilletons, keine Scheu, Unbekanntes, Vergessenes in den Spielplan zu nehmen. Operndirektor Dieter Senft zählt in der Saison 13/14 zwei Bühnenwerke von Martinu und von Arrieta dazu. Das Gießener Haus fühlt sich auch grundsätzlich aufklärerischen Intentionen verpflichtet. Theater ist hier auch immer ein Stück moralische Anstalt, wofür gewissermaßen auch das Spielzeitmotto einsteht, das mahnend in eine vollendete Zukunft verweist. Wir werden es gewusst haben. Ein ideales Auftaktstück dazu, Wagners Fliegende Holländer. Bernhard Doppler hat am Samstag die Premiere erlebt.
Es ist ein über 100 Jahre altes, beeindruckendes Jugendstiltheater des Wiener Architekturbüros Fellner und Helmer, das übrigens in Klagenfurt und Gablonz vor dem Ersten Weltkrieg genau den gleichen Theaterbau errichtet hat. Gut 700 Plätze hat es, doch um Richard Wagner zu hören, fährt man von Gießen meist ins nahe Frankfurt oder auch nach Wiesbaden oder Darmstadt. Doch im Wagner-Jahr 2013 gibt es dennoch den Fliegenden Holländer. Das Gießener Theater hat sich in den letzten Jahren in erster Linie durch Entdeckungen auch bei seinen Abonnenten einen Namen gemacht. Insbesondere durch Entdeckungen von italienischen Opern aus dem 19. Jahrhundert, von Donizetti, Baccini, Mercadante oder dem Südamerikaner Gomez. Doch auch die Produktion des Fliegenden Holländer setzt auf eine Ausgrabung, auf die Urfassung, die Wagner ohne Erfolg zunächst für die Pariser Oper komponiert hatte. Dirigent Florian Ziemann.
Wenn man jetzt diese Urfassung macht, und das finde ich das Tolle, hat man einfach ein Stück, was anders als die späteren Fassungen aus einem Guss ist. Es hat ein junger Komponist, der 28 war, so geschrieben, und es ist wirklich ein Ausschnitt aus der Zeit. Die späteren Fassungen haben für mich alle den Nachteil, dass da Einsprengsel sind aus späteren Entwicklungen, vor allem eben dieser sogenannte Erlösungsschluss an der Ouvertüre und am Schluss, der wirklich einfach wie Tristan klingt und aus der Tristan-Zeit auch ist und der eigentlich da stilistisch ganz verloren ist. Und hier hat man jetzt wirklich einen Komponisten, der ein unglaubliches Talent und eine unglaubliche Kraft und eine visionäre Haltung zeigt, aber total beeinflusst ist einfach von dem, wovon er gelernt hat und was er vorgefunden ist. Also man hört vor allem, finde ich, fulminant stark, wenn man es eben hören will oder freilegt, den Einfluss von Beethoven. Er war ja so ein Riesenverehrer von Beethoven, hatte die 9. Sinfonie abgeschrieben und als Klavierauszug angefertigt. Und das war ja eben nur wenige Jahre vorher und hat sich irrsinnig mit der Kammermusik befasst. Den hört man und dann natürlich die erfolgreichen Opernkomponisten. Weber, der natürlich mit dem Freischütz und dann in der Folge Marsch, also die deutsche Schaueroper, die ja auch mit dem Sujet dann zusammenhängt, aber eben auch ganz stark sein großes Vorbild Meyerbeer in Paris und auch Aubert, also diese französischen Einflüsse und dann auch immer wieder ein bisschen Bellini, Donizetti.
Richard Wagner also im Kontext auch von Meyerbeer und Bellini? Das Gießener Theater setzt dabei auch auf eine Rekonstruktion der ursprünglichen Instrumente.
Wir haben uns hier eben entschieden, die Partitur ganz genauso, wie sie der Wagner vorgeschrieben hat, umzusetzen. Und das heißt, es gibt nicht nur zwei Ventilhörner, die damals ganz neu waren, sondern zwei, die damals Standard waren. Dann die Trompeten wechseln auch zu den Naturinstrumenten. Die Flöten sind aus Holz. Die Streicher spielen mit wenig Vibrato. Und als Bassinstrument des Blechs gibt es statt der Tuba, die erst später entstanden ist, die französische Ophikleide.
In der Pariser Fassung spielt der Fliegende Holländer nicht in Norwegen, sondern in Schottland, dem in der Schauerromantik und bei Heinrich Heine beliebten Land. Der Verlobte Centers heißt Georg und noch nicht Erik. Und Donald, nicht Daland, ist ihr Vater.
Warum er das verlegt hat? Ich finde eigentlich die interessanteste und auch und plausibelste Erklärung, dass es eben genau mit seiner Pariser Enttäuschung zu tun hat. Er ist ja eigentlich da hingekommen und wollte gerne den Meyerbeer beerben, ein großer internationaler Player, der in dieser Weltstadt Paris zu Hause war. Der Meyerbeer war ja auch aus ein Berliner Jude, ne, Giacomo mit Vornamen, wirklich ein internationaler Mensch. Und die Vorlage, die in Schottland spielt, ist von Heinrich Heine, der auch in Paris gewohnt hat, auch ein deutscher Jude. In diese Zirkel wollte er hineinkommen und ist eigentlich gescheitert.
Der Fliegende Holländer ist noch nicht Teil der Wagnerschen Selbststilisierung. Doch die Inszenierung von Helmut Polixa rekonstruiert nicht historisch, sondern archetypisch, sehr schlicht und einfach. In der Tradition von Wieland Wagner. Herausgearbeitet wird vor sich verschiebenden Flächen die Figurenkonstellation.
Es gibt keine Schiffe, es gibt kein realistisches Meer, es gibt keine realistische Felsenküste. Es gibt eigentlich nur ein Tablett und es gibt das Zitat von See, von Meer. Das Bühnenbild ist sehr einfach und vielen wird es vielleicht zu einfach sein. Aber gedacht war oder versucht war, zu konzentrieren auf das, was die Leute austauschen.
Nach Gießen kommt man aber vor allem auch wegen der oft vertrauten Sänger. Die Einspielungen haben die Rolle der Stadttheaterstars noch nicht verdrängt. Erik Laporte überzeugt als Jäger Georg. Sonja Mühleck singt in der Urfassung einen Ton höher angesetzte Senta und vor allem imponiert der junge Amerikaner Adrian Gaines in der Titelrolle. Der Fliegende Holländer im Stadttheater, noch immer eine Entdeckung.
Wagners Fliegende Holländer neu am Theater in Gießen. Nächste Vorstellungen laufen am 29.09., am 3. und 24.10.